Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Tja, und am Telefon ist jetzt jemand, Andreas Rosenfelder. Bedarf es einer Vorrede? Ansonsten würde ich sagen, ich ziehe jetzt einfach mal den Regler auf.
Einfach aufziehen.
Okay, und dann sage ich einen schönen guten Tag. Mit wem spreche ich?
Ja, guten Tag, Daniel Kehlmann.
Herr Kehlmann, Daniel Kehlmann, der Schriftsteller, der Bestsellerautor Daniel Kehlmann. Ja, nur noch mal richtig zu gehen, das sind
ja,
Sie.
Ja, der bin ich, ja.
Herr Kehlmann, ich freue mich sehr, große Ehre. Es ist eine doppelt große Ehre, weil ich nämlich weiß, lieber Herr Kehlmann, dass Sie mit Interviews das eher, sagen wir mal, sparsam betrachten grundsätzlich, hm?
Ja, vielleicht noch nicht sparsam genug, weil man will ja den Leuten ja nicht auf die Nerven gehen, aber so ein Überraschungsgast, sowas finde ich sehr lustig und wenn Herr Rosenfelder fragt, dann sage ich ja erstmal nicht nein.
Andreas Rosenfelder, das ist eine wirklich gelungene Überraschung. Natürlich ist es einfach sowieso grundsätzlich großartig, Daniel Kehlmann am Telefon zu haben, aber haben Sie nochmal einen speziellen Grund?
Ja, es gibt tatsächlich einen speziellen Grund. Der aber vielleicht auch tatsächlich so überraschend ist wie der Gast selber. Ich habe Herrn Kehlmann eigentlich in den letzten 2 Jahren ein bisschen näher kennengelernt. Wir hatten ein großes Interview, da ging es um die Krise des Rechts in der Corona-Politik, sehr ernstes Thema. Dann waren wir eine längere Zeit im Austausch, auch immer wieder mal über gesellschaftspolitische Fragen. Und irgendwann schlich sich dann ein Thema in unsere Korrespondenz, das überhaupt nichts mit Politik und auch nichts mit Hochkultur zu tun hat. Nämlich der Herr der Ringe, beziehungsweise die neue Serie Ringe, der macht die teuerste Serie aller Zeiten, wo sich Herr Kehlmann als absoluter Nerd, Fan und auch Kritiker geoutet hat.
Aha, ja, spannendes Thema. Lieber Herr Kehlmann, wollen Sie denn dann der Kritiker sein an dieser Stelle? Begeistert oder eben nicht?
Nein, nicht begeistert. Also ich bin tatsächlich ein begeisterter Verehrer von Tolkien und dem Herrn der Ringe. Ich würde sogar sofort Herrn Rosenfelder widersprechen und sagen, natürlich ist der Herr der Ringe Hochkultur. Da würde ich sofort, in dem Fall kann man wirklich sagen, eine Lanze dafür brechen, den Herrn der Ringe als ein großes literarisches Werk des 20. Jahrhunderts zu verteidigen. Aber diese Serie war ein in jeder Hinsicht faszinierender Misserfolg, weiß ich ja nicht, keine Ahnung, wie viele Menschen das gesehen haben, aber es war eine faszinierende Katastrophe, finde ich. Die teuerste Serie aller Zeiten, und das ist dabei rausgekommen, das ist wirklich unglaublich. Also wenn man eine Milliarde, heißt es, ist dafür ausgegeben worden, und wenn man dann das Resultat sieht, kann man es ja kaum glauben. Wo ist denn das?
Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich erinnere mich, dass bei Tolkien ja immer das Thema war oder die Frage war, kann man aus diesen literarischen Vorlagen überhaupt etwas Filmisches machen? Also gelingt das? Vielleicht liegt es einfach auch daran, Herr Kehlmann.
Nein, daran liegt es eben nicht, meiner Meinung nach, weil Peter Jacksons Filme, vor allem, also von die dreiteilige Verfilmung des Herrn der Ringe, lassen wir den Hobbit mal weg, aber seine ursprüngliche dreiteilige Verfilmung von Lord of the Rings, vor allem, wenn man sie in der wirklich deutlich längeren Extended Version ansieht, also die Extended Version ist ja im Fall des dritten Teils eine ganze Stunde länger als der Kinofilm und das Ganze ist auch völlig neu geschnitten, also gegenüber dem Kinofilm. Also meiner Meinung nach ist das die eigentliche bleibende Version, die ist wirklich toll. Beim Hobbit hat er das Ganze sehr gedehnt und verwässert, um nochmal eine große Trilogie machen zu können. Aber man kann Tolkien verfilmen. Das Interessante ist ja, bei The Rings of Power, also dieser Amazon-Serie, hat man ja nicht das Silmarillion verfilmt, also die Vorgeschichte, die Tolkien selber geschrieben hat, weil da haben sie die Rechte nicht bekommen. Das dürfen sie gar nicht verwenden, sondern sie haben die teuerste Serie der Welt, ich sage es immer wieder gerne, wo sie alleine 250 Millionen, heißt es, bezahlt haben für die Rechte, haben sie nur die Rechte bekommen an 8 Seiten Fußnoten.
Okay.
Also ich denke, sage jetzt als Autor, sage ich, den Agenten hätte ich gern, der das ausgehandelt hat.
Ich merke schon, das wusste ich gar nicht, aber Sie sind ein echter Tolkien-Nerd.
Einerseits ja, ich bin ein großer Tolkien-Verehrer. Ich habe tatsächlich, es wird schon fast peinlich, also ich habe, wenn man jetzt mitzählt, dass ich auch einmal die Trilogie nochmal dann gelesen habe, als die Filme rauskamen, um dann nochmal, weil ich sie jetzt meinem Sohn vorgelesen habe, komme ich tatsächlich, glaube ich, auf 6 komplette Durchläufe.
Okay.
Ich habe gar nichts anderes so oft gelesen. Und gerade deswegen war ich natürlich sehr gespannt auf die Serie und habe auch gedacht, naja, wer weiß, sind ja auch keine dummen Leute, vielleicht wird das was Tolles. Und ich konnte es nicht glauben. Also es ist so handlungsarm, dass es fast schon, man denkt fast schon, das ist ein Avantgarde-Kunstprojekt. Wie wenig Handlung kann man in eine Tolkien-Geschichte stecken?
Andreas Rosenfelder, ich weiß nicht, Sie haben auch einen Sohn. Ich weiß nicht, ob Sie da auch schon in dem Vorlesemodus sind mit Blick auf Tolkien. Fällt Ihr Urteil auch so vernichtend aus?
So vernichtend fällt es nicht aus. Mich fasziniert eher die Kritik sozusagen. Ich habe die Serie mit meinem Sohn auch geschaut. Ich habe ihm den Herr der Ringe noch nicht vorgelesen. Ich lese andere Sachen vor, Harry Potter. Aber wir haben die Serie zusammen geschaut und ich war durchaus, also ich verstehe, ich kann jeden Punkt der Kritik nachvollziehen. Trotzdem habe ich es bis zum Ende auch fasziniert verfolgt. Da gibt es dann ja so einen ganz überraschenden Dreh, weil es geht darum, wer eigentlich der Böse aus dem Herr der Ringe, Sauron, die Urgestalt des Bösen, wer das eigentlich ist. Und da gibt es am Ende dann eine Wahl, die mich dann durchaus überrascht hat. Deswegen konnte ich das durchaus genießen. Aber der Begriff der Katastrophen, des Autounfalls, den man zuschaut, der bringt das ja auch auf den Begriff.
Mhm. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich höre Sie, Daniel Kielmann, ich höre Andreas Rosenfelder und ich habe aber eigentlich noch niemanden gehört, der diese Serie und diese Verfilmung, dieser neueste Tolkien-Angang, der das gut findet. Oder habe ich einfach nur nicht gut genug rumgehört?
Doch, in der Welt am Sonntag gab es eine begeisterte Kritik am Vorerscheinen der Serie. Weiß nicht, ob Herr Kielmann noch andere Beispiele hat.
Also ich habe in der Welt eine, wie ich fand, sehr gute negative Kritik gelesen, eine sehr treffende, die genau das, also nicht in der Welt am Sonntag, das war, glaube ich, Wieland Freund.
Genau,
oder?
Das war Wieland Freund. Genau. Richtig.
Wir hatten
eine Vorschusslorbeeren, genau, haben wir am Anfang gegeben und dann hat Wieland Freund als absoluter Tolkien-Kenner die vernichtende Kritik geschrieben.
Genau, okay. Genau. Also die fand ich, mit der konnte ich mich vollkommen identifizieren. Ich habe keine hymnische, aber ein paar überraschend freundliche Kritiken doch gesehen. Wobei man natürlich auch sagen muss, die teuerste Serie der Welt, hat man dann natürlich gewisse Vorerwartungen und wundert sich dann alleine schon immer, warum sehe ich das nicht? Und warum sieht das alles so nach Plastik aus? Also zum Beispiel Game of Thrones war viel billiger, teuer genug, aber viel billiger und sieht einfach viel besser aus. Und was ich dann auch immer gedacht habe und wirklich auch faszinierend finde, und ja, es stimmt, also die eine gute Wendung war tatsächlich die Überraschung, wer ist Sauron? Aber ich habe dann auch angesichts der Dialoge und angesichts dieser vielen frei erfundenen und völlig uninteressanten Nebenfiguren, habe ich mich dann auch gefragt, wenn man 1 Milliarde ausgibt, also das ist doch eigentlich ein Projekt, wo viele Autoren gerne dabei wären, gute Autoren.
Ich höre schon raus, Herr Kielmann. Also Sie hätten nichts dagegen, wenn man Sie beispielsweise mal mit so einem Budget verfilmen
also
würde.
Also sagen wir mal, ja, also ich würde es jetzt nicht für eine Frechheit halten, wenn man mich fragt. Aber ich denke mir, fast jeder gute Autor ließe sich hier zumindest ein bisschen in Versuchung führen. Und da müsste doch einfach von den Drehbüchern auch, hätte doch mehr drin sein müssen bei diesem Budget.
Herr Kielmann, ich weiß nicht, ob Sie uns schon vorher zuhören konnten, aber wir waren ja schon bei den großen politischen Themen hier, auch bei der Frage, wie handelt eigentlich gerade der Staat so in Krisen, haben eine Feststellung gemacht. Geld alleine und die Höhe von Budgets, die ist es offenbar nicht.
Ja, das stimmt wirklich.
Also man braucht auch Ideen.
Ja, das ist ein es ist eben ein anderes gutes Beispiel wäre natürlich auch die Obi-Wan-Serie, Lucas ist ja nicht mehr, die Disney gemacht hat, ist ein interessantes Parallelbeispiel, weil man hat sozusagen das teuerste, um das jetzt mal in diesem Ausdruck, wie TV-Executives das gerne sagen, die teuerste Intellectual Property auf der Welt, nämlich Obi-Wan als Hauptfigur von Star Wars. Man darf damit eine Serie machen und es ist ihnen überhaupt nichts eingefallen. Und es ist wirklich interessant, man würde denken, also es gilt wirklich auch in dem Fall, man würde denken, unbeschränktes Budget, da muss es auch möglich sein, sich unbeschränkte oder zumindest sehr viel kreative Kraft zu kaufen. Und es scheint fast das Gegenteil zu sein. Es scheint fast einen Fluch des großen Geldes zu geben, auch bei sowas.
Jetzt habe ich noch mal eine neugierige Nachfrage, Herr Kehlmann. Sie arbeiten ja gerade, wie auch inzwischen bekannt ist, an einer Kafka-Serie, die nächstes Jahr zum großen Kafka-Jahrestag in der ARD laufen soll. Gibt es irgendwas, was Kafka und Tolkien verbindet?
Also erstens, ich würde sagen, die Kafka-Serie ist hoffentlich ein gutes Beispiel für das, was ich gerade gesagt habe, weil wir haben elend wenig Budget. Es ist also elend. Wir haben sehr, sehr wenig Budget. Man muss dauernd überlegen, was können wir machen, was dürfen wir machen, was geht noch. Und ich finde das gar nicht, ich beschwere mich nicht drüber, sondern im Gegenteil. Ich finde, das ist gut, das ist hilfreich, dass man wirklich bei allem überlegen muss, wie man das machen kann, ohne dass es ausufert oder teuer wird. Gerade bei Kafka, der jedem Prunk so abhold war. Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen Kafka und Tolkien? Ja, natürlich, die Fantasie. Also, und nicht Fantasie im Allgemeinen, sondern die ganz konkrete Fantasie für seltsame Erfindungen und, also daran habe ich auch noch nicht gedacht, aber eine ganz einfache Tatsache, beide haben erstaunlich viele sprechende Tiere. Es gibt bei Kafka, in den Kurzgeschichten gibt es jede Menge, der Affe, der den Vortrag vor der Akademie hält, die Mäusekönigin, es gibt alle möglichen redenden Tiere. Da treffen sich die beiden, ja.
Also, ich fasse mal zusammen. Daniel Kehlmann arbeitet an der Kafka-Serie. Die sollte man auf jeden Fall schauen. Und diese Amazon-Produktion Tolkien, Herr der Ringe, die Ringe der Macht, kann man sich sparen. Hab ich das unterm Strich richtig so verstanden oder vielleicht trotzdem anschauen?
Ach, ich würde nie Menschen raten, sich irgendwas nicht anzuschauen. Aber doch, ich würde schon sagen, wer sich das nicht anschaut, versäumt nicht viel. Doch, okay. muss man so sagen, meiner Meinung nach.
Daniel Kehlmann, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, eines der seltenen Interviews mit Daniel Kehlmann im Deutschen Radio. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit für uns hatten. Vielen Dank und wünsche einen schönen Tag.
Gerne, Ihnen auch. Schönen Tag.
Und vielen Dank, Andreas Rosenfelder, für dieses kleine Gastgeschenk an dieser Stelle.
Hat Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.